Also ich glaube, an erster Stelle behindern Noten lernen, würde ich sagen, das ist erstmal so einer der wichtigsten Punkte. Wenn du einen Gegenstand hast, von dem du nicht weißt, warum du den machst, und du musst ihn aber machen, du hast keine Anknüpfung und dann geht's nur darum, dass du es machst, um einen Austauschwert zu erhalten. Und dieser Austauschwert sagt dir dann auch noch, dass du es nicht kannst. Tja, dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Dann ist Lernen verhindert.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Warum noch lernen mit Bob Blume? Ich bin ehrlich, ein bisschen aufgeregt war ich vor dem Gespräch. Sie hat ganz viel Freude gemacht, diese Aufnahme, und das Gespräch war wirklich schön und gut, und ich freue mich, dass du jetzt reinhörst. Bob ist Lehrer, Podcaster, Speaker, Bildungsinfluencer, Bildungsaktivist und hat eben gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Warum noch lernen? Ich habe voll Bock auf dieses Gespräch. Tatsächlich die größte Herausforderung war für mich, dass das kein tagesfüllendes Programm wird, weil es einfach so spannend ist, dieses Thema Warum noch lernen. Und gerade mit Bob haben wir einen Teil Geschichte auch gemeinsam. Wir waren beide auf der Waldorfschule, haben von der Waldorfschulzeit profitiert und sehen gleichzeitig dieses Konzept sehr kritisch. Und auch unsere Kinder jeweils sind nicht in der Waldorfschule. Ja, lernen. Was ist das? Warum sollten wir es noch? Vielleicht ist es auch eine seltsame Frage, die sich Bob da stellt. Warum noch lernen? Er hat dieses Buch geschrieben und heute möchten wir eben in der Podcast-Folge drüber sprechen, warum das Lernen so wichtig ist, wie es wichtig ist, was Schule dafür bieten soll, verändern soll und doch auch in die Selbstwirksamkeit. Was können wir Eltern machen, um wirklich das Lernen zu unterstützen? Und was sollten wir nicht machen, um Lernen zu verhindern. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler. Wir sprechen auch darüber, dass Lernen etwas mit eingebunden sein, Verbindung zu tun haben. Und da kommen wir wieder mit der Beziehung. Starke Beziehungen sind wichtig für gute Lernprozesse. Sagt auch die Forschung, ist empirisch belegt, und daher an dieser Stelle. Wenn es rumpelt und dumpelt und du dir Sicherheit wünschst für die Lernprozesse, das ist unabhängig, ob dein Kind jetzt im Sommer erst in die Schule kommt und du da einen guten Nährboden für gutes Lernen bieten möchtest oder ihr schon in der Schule seid und du einfach einen guten Nährboden haben möchtest fürs gute Lernen in der Schule. Starke Beziehungen sind ein wichtiger Ankerpunkt. Ich lege dir meinen Beziehungsbooster ans Herz. Mit dem Rabattcode Podcast bekommst du sogar 10%, und dieser Beziehungsbooster ist für alle Eltern von Kindern zwischen 5 und 10. Und ich habe da gerade die Tage nochmal Geschenke draufgepackt. Das ist wirklich ein toller Kurs, wo du mit wenig Aufwand eine große Veränderung machen könntest. Hallo Bob, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe richtig Lust auf unser Gespräch. Lernen, Bildung. Das ist so ein wichtiges Thema und du schreibst es an einer Stelle in deinem Buch, die wichtigste Investition für unser Land, für unsere Zukunft, und irgendwie verkacken wir es gerade. Du hast ein Buch, ein Spiegel-Bestseller geschrieben, herzlichen Glückwunsch, genau dazu, warum noch lernen? Warum findest du die Frage denn so wichtig? Und sollten die nur die Lehrer sich stellen oder auch wir Eltern?
Naja, also erstmal musste ich mich gerade kurz konzentrieren und überlegen, ob ich wirklich geschrieben habe, dass wir es verkacken. Ich glaube, ich habe es ein ganz kleines bisschen anders formuliert, kann das sein?
Okay.
Aber es wäre mir auch zuzutrauen, jetzt vielleicht nicht in dem Sachbuch. Aber die Frage, warum noch lernen, ist ja erstmal eine komische Frage, ne? Könnte man sagen, also weil jeder irgendwie die Antwort hat, naja, brauchen wir doch für den Job, das ist immer so das Allerwichtigste. Und alles andere spielt dann meistens weniger eine Rolle. In dem Buch versuche ich ja zu erklären, warum Bildung auch wichtig ist für, nennen wir es mal, die Zeit, nachdem man von der Arbeit wiedergekommen ist. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Eltern gar nicht aufgefordert werden müssen, sich mit der Frage zu beschäftigen, sondern Eltern sind ja diejenigen, die die Frage dauernd beantworten müssen, wenn sie ihre Kinder bei den Hausaufgaben begleiten und wenn sie sie begleiten können auch. Das ist ja ein großes Problem der Ungerechtigkeit. Nämlich zu der Frage zu kommen, warum mache ich das hier eigentlich? Ja, warum lerne ich das eigentlich? Und dieses Noch, das verweist ja eher darauf, dass jetzt neben der Abspaltung schulischer Inhalte vom Lebenskontext der Schülerinnen und Schüler, den es schon relativ häufig gab, es mit KI und digitalen Tools jetzt Möglichkeiten gibt, eigentlich jede Aufgabe, die nach Hause verlagert wird, innerhalb von ein paar Sekunden einfach auch outzusourcen. Dass dann junge Leute sich fragen, also warum lerne ich eigentlich noch, das ist ja klar. Und letzten Endes ist das sozusagen die Provokation, diese Frage überhaupt zu stellen, um dann aber zu sagen, die ist ziemlich sinnvoll. Weil man könnte sie ja auch beantworten mit, ja, hast recht, also so wie Schule gerade läuft, gibt es eigentlich wenig Gründe, sich nicht alle Möglichkeiten für sich nutzbar zu machen, das System mit den eigenen Mitteln zu hacken. Ne, indem ich zum Beispiel jede Hausaufgabe von ChatGPT machen lasse oder so. Und da kommt man dann quasi zum Kern dessen, was mich in dem ganzen Buch beschäftigt hat.
Was verbindest du denn mit Lernen? Was sind deine Erfahrungen mit Lernen?
Ich habe sehr gute Lernerfahrungen, aber auch deshalb, weil ich es einfach immer noch so gerne mache. Also für mich ist Lernen mehr als das, was man so landläufig oftmals darunter versteht. Denn wir haben es ja mit einer Verkürzung des Begriffes ein bisschen zu tun. Ne? Also Lernen ist demnach immer dieser Memorierprozess kurz vor einer Klassenarbeit. Ne? Also man setzt sich dann dahin, wenn man überhaupt keine Techniken des Lernens gelernt hat, weil aus ganz merkwürdigen Gründen, die mit der langen Schultradition zu tun haben, Lernen in Schulen überhaupt gar keine Rolle spielt. Dann wird gesagt, also ihr müsst lernen, aber nicht, was heißt denn das jetzt überhaupt? Ist ja auch fachspezifisch. Man kann nicht einfach sagen, hier ist eine Lernstrategie. Wir haben einmal im Jahr haben wir irgendwie einen Tag lernen und ab jetzt könnt ihr das. Das ist totaler Quatsch. Auch empirisch erwiesenermaßen Quatsch. Und jetzt werde ich noch deutlicher, auch dieses Lernen als Tag ist Quatsch. Bringt nichts, hat null Impact. Aber für mich ist Lernen sozusagen eben nicht in diesem Memorierspektrum. Ich habe auch immer gerne auswendig gelernt. Also zum Beispiel hat meine Mutter mir das letztens nochmal bestätigt, weil ich es ehrlich gesagt auch etwas erstaunlich fand. Also ich habe zum Beispiel den Zauberlehrling auswendig gekonnt, schon mit 4.
Mein Sohn auch. Der hat's geliebt.
Also natürlich sind Menschen auch unterschiedlich, aber so dieses Learning by Heart, wie es im Englischen heißt, ja, das hat ja mit Herz zu tun, also mit einem Lernprozess, der einen etwas angeht. Und angehen wiederum heißt, dass man berührt wird. Ich habe jetzt letztens, oder ehrlich gesagt vor ein paar Tagen, ich lese natürlich viel, ich liebe das auch, den Begriff neu gelernt, der Aspiration. Der bedeutet, man ist so angefasst von etwas, dass man außerhalb der Schule sich darin weiterentwickeln möchte. Und das hatte ich eigentlich während meiner Schulzeit und davor und danach eigentlich bei fast allen Dingen. Weil ich auch eine grundsätzliche Unfähigkeit habe, mich zu langweilen. Also immer wenn ich zum Beispiel im Studium, wenn jemand gesagt hat, ja, in das Seminar würde ich nicht gehen, da ist irgendwie langweilig. Also nicht immer, aber manchmal habe ich dann das Seminar einfach gewählt und gedacht, wollen wir doch mal sehen. Ja? Und wenn es tatsächlich langweilig geworden wäre, dann dachte ich, also ich werde hier nicht sitzen und eingehen, sondern dann werde ich noch aktiver. Ja. Insofern kann ich von meinen Lernerfahrungen ehrlich gesagt gar nicht als etwas sprechen, das zurückliegt, sondern ich bin immer noch dabei und jetzt, ob es jetzt mein Podcast zum Beispiel ist, in die Schule brennt, spreche ich ja jede Woche mit unterschiedlichen Experten und ich habe immer das Gefühl, dazu zu lernen. Die spannendere Frage ist dann meistens, wenn man was gelernt hat. Also Lernen kann ja jetzt erstmal eine Information sein oder eine Erkenntnis. Ach, so ist das. Oder wow, so kann man das auch sehen. Oder oh, so kann man das auch machen. Dann durch Reflexion dafür zu sorgen, dass man es auch tatsächlich in seine eigene Tätigkeit übernimmt. Und das wissen wir alle, ne? Dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Wir wissen ganz viele Dinge, die wir gelernt haben. Klimawandel ist schlecht, Fliegen ist doof und wir fliegen trotzdem, wir fahren trotzdem Auto. Also vom Lernen zur Haltung zu kommen, das ist ein langwieriger Prozess.
Und auch da nochmal, also gerade auch so, wo du erzählst, finde ich, ist ja Lernen auch schon fast ein zweiter Schritt, weil wenn ich für mich so überlege, was ist Lernen für mich, dann ist auch, da ist schon was verknüpft mit etwas, was mir wichtig ist oder was eine Verbindung zu mir hat. Ich habe 3 Kinder in der Schule, mit 2 habe ich gestern Abend, die haben mich gefragt, was machst du morgen? Und ich so, ja, ich mache eine Podcastaufnahme übers Lernen, habe die dann auch gefragt, warum lernen? Und war teilweise ein bisschen erschrocken, was die sagen, nämlich auch später für meinen Beruf. Und ich so, okay, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Aber wir haben dann mit dem anderen Kind, ist es ja was auch anderes. Ich lerne die Vokabeln heute, schreibe sie morgen und habe sie übermorgen vergessen. Oder beim einen Kind ist gerade Ernährung, das sich sowieso auch gerade mit Sport und Muskelbau beschäftigt. Und da hat es halt eine Verbindung zu seiner Welt. Und da ist es spannend, jetzt zu wissen, wie die Aminosäuren sind, die ihm zum Muskelaufbau führen. Und da entsteht eine Verbindung zwischen dem Wissen, was es in der Schule bekommt, zu seinem Alltag.
Genau. Ich spreche in meinem Buch von der Relevanz des Lernens. Und im Grunde genommen kann man das ja auch umdrehen und sagen, wenn das Lernen nichts mit mir zu tun hat oder wenn der Gegenstand nichts mit mir zu tun hat, dann fällt Lernen ungemein viel schwerer. So ein bisschen vereinfacht, aber ich finde trotzdem sinnvoll, hat das Gerhard Hüther in einem Buch zum Lernen und Gehirn beschrieben, als er gesagt hat, wenn man möchte, dass jemand eine Fremdsprache lernt, dann muss man nur dafür sorgen, dass er sich verliebt. Das ist natürlich jetzt nicht immer einfach möglich, aber der Gedanke dahinter ist natürlich, du musst keinem erklären, warum es gut ist, eine Fremdsprache zu lernen, wenn er eine Person von einer Person fasziniert ist oder sich verliebt, mit der er dann kommunizieren möchte. Ja. Es gibt das auch so ein bisschen als Aphorismus. Wenn du möchtest, dass dein Team aufs Meer segelt, dann erklär nicht, wie man das Boot baut, sondern entzünde die Sehnsucht nach dem Meer. Was jetzt so ein bisschen abstrakt klingt, hat aber tatsächlich nicht nur eine ganz konkrete Form, nämlich als Aufgabenstellung an die Lehrerinnen und Lehrer, diesen Lebensweltbezug immer wieder zu betonen. In dem Buch schreibe ich, das Warum muss ins Zentrum des Lernens, denn ohne die Sinnhaftigkeit und das Verständnis der Sinnhaftigkeit kann das Lernen überhaupt nicht gegeben sein, sondern das ist auch empirisch belegt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Lernen ist anstrengend. Ich würde so weit gehen und sagen, wenn es nicht anstrengend ist, dann ist es zumindest auf der eigenen Niveaustufe kein Lernen. Also das heißt, jemand kann fotografisches Gedächtnis haben, jemand kann Mathe-Genie sein, aber wenn das Mathe-Genie das 5 Klassen überspringt, dann nicht weitermachen würde, dann würde es ja auch nicht dazu lernen. Dann wäre es also für immer ein Mathe-Genie in der 8. Klasse. Aber die Kinder, die gehen dann ja, also in diesen speziellen Fällen, an die Universität. Warum denn? Weil sie da weiterlernen können auf ihrem jeweiligen Niveau. Also irgendwann erreicht ja jeder den Punkt, wo es dann doch wieder anstrengend ist. Und das ist gut. Aber Anstrengung setzt ja voraus, dass man versteht, warum man das tut. Ja. Weil man ansonsten gar nicht einsieht, warum sollte ich mich anstrengen. Das ist ein ganz großes Problem, was Schule hat. Weil Schülerinnen und Schüler, die in der heutigen Welt aufwachsen, das Gefühl haben, das ist nicht richtig, aber das Gefühl haben, ja, die Informationen, die kommen ja alle zu mir, ne, per Algorithmus, per Push-Nachricht und so. Wenn man sich also anstrengen soll und die Sinnhaftigkeit hat, dann ist das Beste, was passieren kann, dass man motiviert ist. Und da gibt es eine ganz bekannte Studie von DC und Ryan, die ist so wichtig, dass ich sozusagen ein ganzes Kapitel damit anfange. 1976 war das erste Mal, 2008 wurde die neu aufgelegt. Die haben sozusagen herausgearbeitet, worauf Motivation beruht. Und das sind 3 Punkte. Soziale Eingebundenheit, also das heißt, man tut etwas mit anderen Leuten zusammen. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind doch vielleicht auch motiviert, wenn wir nicht mit anderen zusammenarbeiten. Ja, aber wir haben vielleicht dann die Lernhaltung schon. Autonomie und Kontrolle über den Lerngegenstand. Also, wenn ich eingebunden bin sozial, selbst entscheiden kann, was ich tue und das, was ich tue, auf eine Art und Weise tun kann, die für mich richtig ist, dann kann ich motiviert sein und zwar bis in die Haarspitzen, ja, bis ins Flow-Gefühl. Und jetzt können natürlich Leute sagen, naja, aber so kann Schule doch gar nicht funktionieren. Ja, wir können die doch nicht alles selbst auswählen lassen. Und da ist ein Stück weit eine Wahrheit drin, denn es geht nicht darum, ganz willkürlich zu sagen, naja, was interessiert euch, weil man ja vielleicht noch gar nicht an dem Punkt ist, wo man weiß, dass einen interessiert. Aber genau das ist dann Aufgabe der Schule. in einem ersten Schritt die Orientierung zu bieten, was gibt es denn, was zu dir und deinen Stärken passt. Und dann nach Möglichkeit Kinder und Jugendlichen in eine Autonomie zu bringen, die das eben selbst entscheiden lässt. Ich werde nochmal ganz konkret. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die aus Corona wiedergekommen sind und plötzlich perfekt Englisch gesprochen haben.
Ja.
Und die Lehrkräfte haben gedacht, also was ist denn hier passiert? Na gut, die haben halt Netflix-Serien irgendwann auf Englisch geguckt. Wenn du das machst und du willst das verstehen und du guckst weiter, dann musst du keinen Vokabeltest mehr schreiben. Im Gegenteil, die Lehrkräfte werden dann manchmal so ein bisschen verzweifelt und sagen, ey, die sprechen ja besser als ich. Wofür bin ich jetzt hier eigentlich noch da? So, jetzt kannst du nicht voraussetzen, dass alle Kinder Netflix-Serien gucken.
Ja, oder zocken, international zocken.
Oder international zocken, genau. Ich hatte eine Siebtklässlerin, die konnte also sozusagen mündlich nahezu perfekt Englisch. Also und damit meine ich jetzt, vielleicht könnt ihr den in Lückentext nicht perfekt machen, aber wenn du die in London aussetzen würdest, dann wird die den Weg nach Hause finden. Also nicht mein letzten Endes, ne, oder? Also soll es doch darum gehen.
Ja.
Aber das Wichtige daran ist eben, dass deshalb die Frage natürlich ganz wichtig ist, wie schaffen wir es eigentlich, die digital geprägte Welt, nicht digitalisiert, aber digital geprägte Welt mit Netflix und, wie du es gerade gesagt hast, Zocken und Discord-Channels so mit der Schule zu verknüpfen, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich gehe jeden Tag 6 bis 8 Stunden an einen Ort und weiß eigentlich gar nicht warum und habe auch nicht das Gefühl, dass ich da was für mich und mein Leben mitbringe. Und das ist die Aufgabe der Schule, die Frage danach, wie kriegen wir das wieder auf eine Ebene zu beantworten.
Wenn ich dir jetzt auch so zuhöre, mir hilft immer total auch, die kleinen Kinder zu sehen, wie gerne sie sich anstrengen, wie bereit sie sind, auch da in diese Lernzone zu gehen. Also wenn ich von meinen Kindern ausgehe, dieses Ding, dass wir eine Allgemeinbildung geben oder dass sie auch mal was Neues kennenlernen, wenn es zu, sagen wir mal, 80% mit ihrem Leben zu tun hat, dann sind sie auch schon in diesem Drive und auch in diesem Flow und haben die Erfahrung gemacht, hey, macht mir Spaß zu lernen, dann lerne ich auch mal was, wo ich noch nicht die Verknüpfung weiß. Aber ich kenne vor allem dieses Gefühl, dieses Flow, wie du auch erwähnt hast und was du von dir beschreibst.
Vielleicht 2 Dinge aus meiner eigenen Bildungsbiografie. Ich bin ja Waldorfschüler gewesen. Ich stehe der Anthroposophie kritisch gegenüber, aber für mich hat es wirklich gut gepasst.
Da haben wir Ähnlichkeit in unserer Geschichte. Ich bin auch Waldorfschülerin.
Genau, und wir haben ganz, ganz viele Dinge gemacht in der Schule, wo ich mir die Frage nicht gestellt habe, weil ich sie mir auch nicht stellen musste. Also wenn du in den Wald gehst und einen Baum fällst, so, ne, jeder durfte mal hauen und jeder kriegt dann so ein Kilo schweres Stückchen Holz mit. Und die Aufgabenstellung ist, aus diesem Stück Holz in 6 Wochen einen filigran ausgearbeiteten Brieföffner zu machen, aber es gibt keine Note, sondern die Lehrkraft ist halt, die hilft dir dabei und so weiter, dann bist du sehr da, also bist sehr in der Präsenz, weil du dir nicht dauernd die Frage stellen musst, was kriege ich denn dafür, wie wird das beziffert und so weiter. Und sozusagen die Dinge tun, des Tuns wegen, das ist ja auch erstmal ein Punkt so, es geht nicht darum, sozusagen auf Teufel komm raus, zu gucken, was macht alles Spaß. Nur der springende Punkt, und das ist das Zweite, ist, die Schule hat manchmal eine ganz merkwürdige Diskrepanz von ihren Inhalten zu einer Realität, wo sie super einfach angeknüpft werden könnten. Also ein Beispiel, was ich jetzt gerade relativ häufig betone, weil es so eingängig ist, ist, die meisten Schülerinnen und Schüler haben ein wirkliches Trauma, was Gedichtinterpretationen angeht. So, und dieses Trauma führt dazu, dass sie mit Gedichten wirklich gar nichts mehr anfangen können. Null. Ja, weil das, was sie so was hängen geblieben ist, ist, Gedichte sind sehr komplex chiffrierte Dinge, die man irgendwie übersetzen muss, so dass der genau das rauskommt, was der Lehrer hören will. Und das ist zum einen ein Problem, weil das genau das Gegenteil dessen ist, was im Bildungsplan steht. Ja, da steht ja, dass man das kennenlernen soll als eine Tradition von Kultur, die zeigt, wozu Sprache imstande ist und so weiter. Und das hat auch mit Prüfungsformaten zu tun, die einem das dann abgewöhnen. Und zweitens sind alle Jugendlichen spätestens ab der 5. Klasse ja, umgeben von Lyrik. Ne, die hören Lieder, die können Taylor Swift Texte irgendwann komplett auswendig, und wir haben es mit einer Situation zu tun, in der ein deutscher Kleinkünstler, den ich zwar vor 7 Jahren gehört habe, aber das war Nische, namens Bodo Wartke, ein deutsches Gedicht gemacht hat, das global viral gegangen ist.
Der Rhabarber.
Barbaras Rhabarberbar.
Ja.
Und das Interessante daran ist, und deshalb finde ich das Beispiel einfach so eingängig und ich hoffe auch einleuchtend für alle Zuhörer, dass wenn du die Frage stellst in die Runde, wieso ist denn das eigentlich so viral gegangen, dann denken die Leute oft kurz nach und sagen, ja, Algorithmus. Und ich sage, ja gut, aber wenn das der Algorithmus ist, dann wird das doch jeder machen. Was genau hat denn dafür gesorgt? Also klar, wir können auch nur vermuten. Tja, Schweigen im Wald bei Erwachsenen. Ein Schüler sagte mir letztens, als ich dieses Beispiel genommen habe, das ist witzig. Ich sag, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, aber es ist ja global viral gegangen. Also wieso ist das denn witzig für jemanden, der gar nicht Deutsch versteht? Und dann wird's interessant. Da sprechen wir nämlich dann plötzlich über Vokale. Und dann bin ich hier Lehrer und dann sage ich, wenn Vokale aufeinander folgen, die in einer bestimmten Art sich verdoppeln lassen, das ist eine Assonanz, dann sprechen wir über Stabreime. Und plötzlich wird klar, dass ich mit Werkzeugen, nämlich in dem Fall dem Wissen über solche Vokalverdopplungen und bestimmte Reimschema, plötzlich in der Lage bin, die Welt zu verstehen. In dem Fall nämlich erstmal die Frage zu beantworten, wie konnte eigentlich ein deutsches Gedicht global viral gehen? Und von da zu Goethe oder Hölderlin ist natürlich ein Weg noch. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass wenn wir dieses Gedicht angucken, ein paar Mal, erstmal das Original, dann wie irgendein Ami dazu den Kuchen backt, dann wie irgendein Inder dazu tanzt und dann kommt die Erklärung, dass die den Begriff Assonanz und Stabreim nicht mehr vergessen werden. Können wir auch einen Test drüber schreiben, weil das eben einen tatsächlichen Bezug hat. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die Lehrkräfte ernst nehmen sollen, nämlich als Lernende die Augen offen zu halten für genau solche Zugänge, ne, die ich gerne auch als Türen betrachte, durch die man gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern durchgehen kann, um dann eben in Räume zu gelangen, die wiederum nicht ganz so viel Lebensweltbezug haben. Ja, denn seien wir mal ehrlich, Gedichte kennenzulernen, das ist nicht nützlich, aber relevant kann es schon sein.
Was behindert diese Prozesse bei den Kindern?
Also ich glaube, an erster Stelle behindern Noten lernen, würde ich sagen, das ist erstmal so einer der wichtigsten Punkte, weil, also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte gerne, dass meine Tochter ihr Zimmer aufräumt. Das Bescheuertste, was ich machen kann, ist, ich gebe ihr da Geld für. Und ich sage, je besser aufgeräumt ist, desto mehr Geld kriegst du. Wird die das gut machen? Ja, ja, klar. Also Geld und externe Belohnungen haben natürlich eine starke Motivation, eine externe. Nur wenn ich das durchziehe, dann wird sie nie wieder ihr Zimmer aufräumen, weil sie möglicherweise einsieht, dass ein Zimmer, das aufgeräumt ist, für sie sinnvoll ist, weil sie besser spielen kann. Und ich bin relativ sicher, dass sie mit 18, wenn sie das erste Mal alleine wohnt, ein großes Potenzial hat, zum Messi zu werden, weil plötzlich ist keiner mehr da, der dir jedes Mal was dafür gibt. Das heißt, sobald du eine Tätigkeit ganz eng mit einem Austauschprozess koppelst, kann es zwar sein, dass der Austausch für diejenigen, wo es klappt, zu Motivation führt, aber er nimmt der Tätigkeit selbst seine Relevanz weg. Das ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, weil ja trotzdem aber alle, und da kommen wir zu den Lehrkräften und den Eltern, so tun, als wenn der Austausch auch wichtiger ist als die eigentliche Tätigkeit. Und was hast du gekriegt? 3+. Was soll das sein? Was soll das aussagen? 3+ in Mathe. Was soll das? Was ist das denn überhaupt für eine Frage? Was heißt denn überhaupt eine 3+? Du weißt nicht, hat das Kind vorher eine 4 und hat jetzt eine 3+? Dann kommt jemand und sagt, das ist ja immer noch nicht so ganz toll. Was? 1,5 Noten besser? Was auch immer das heißt. Dadurch, dass wir alle uns dann so doll auf die Noten fixieren, kommt Druck hinzu, kommt Angst hinzu, kommt Unwohlsein hinzu. Das heißt, die formale, die strukturelle Anforderung dieses Bildungssystems, nämlich etwas zu tun, um im Austausch daraus eine Belohnung zu erhalten, führt dazu, dass sozusagen die Kinder und Jugendlichen immer weiter wegkommen vom eigentlichen Sinn eines Lernens, was ich ja gerade gesagt habe, das auf Motivation beruht, auf Entscheidungsprozessen, auf Autonomie. Und wenn du jetzt alles zusammennimmst, also das heißt, du hast einen Gegenstand, der möglichst weit weg ist von dem, was Schülerinnen und Schüler verstehen, sowas wie Kurvendiskussion. Und Kurvendiskussion ist ein schönes Beispiel, weil ein Mathe-Professor, den ich kenne, mit dem ich im Podcast geredet habe, der Christian Spannagel gesagt hat, aus seiner Sicht eines Mathe-Professors, der Lehrkräfte ausbildet. Ist das viel zu tief in der Schule? Also das heißt, er sagt, das ist nicht sinnvoll. Und jetzt wird's noch ein bisschen schlimmer. Er sagt, das ist nicht nur nicht sinnvoll für alle, die sagen, ich will danach kein Mathe mehr machen, sondern das ist sogar nicht sinnvoll für diejenigen, die danach Mathe studieren, weil das sozusagen völlig überbetont ist.
An dieser Stelle möchte ich dir gerne zwei Dinge ans Herz legen. Zu einem, falls du es nicht schon hast, mein Buch Konflikte nutzen statt vermeiden. Wie ihr Streit liebevoll und klar löst und eure Eltern-Kind-Beziehung stärkt. Das ist wirklich ein Buch, das möchte ich allen Eltern, auch die, die schon mehr im Thema drin sind, der Bedürfnisorientierung, ans Herz legen. Konflikte sind wirklich eine Chance, die wir nutzen sollten. Und gleichzeitig brauchen Konflikte, dass wir sie nutzen können, dass wir sie konstruktiv gestalten können, eine sichere, stabile Beziehung als Grundlage. Und genau hier habe ich was ganz Neues für dich entwickelt, den Beziehungsbooster. Beziehungsstark, stressfrei, krisenfest. Dein Weg zu einem harmonischen Familienleben. Der Beziehungsbooster ist ein Audiokurs, was ganz Neues entwickelt für dich. Das ist hammergut, du brauchst kaum Zeit und ich sitze dir sozusagen im Ohr. Du hast eine Kirin im Ohr, die dich stärkt, damit du die Beziehung und das Miteinander mit deinem Kind stärken kannst. Den Link findest du in den Shownotes und der Beziehungsbooster, den möchte ich wirklich allen Eltern ans Herz legen, die ein Kind zwischen 5 und 10 Jahren haben. Das, was ich dir im Beziehungsbooster zeige, ist das, was ich auch immer wieder für mich und meine Kinder tue. Gerne in Übergangsphasen, gerne wenn ich merke, es ruckelt ein bisschen oder wenn ich einfach uns etwas Gutes tun möchte. Und ich schenke dir einen Rabattcode. Mit dem Rabattcode Podcast bekommst du 10% auf alle Varianten. Es gibt 3 unterschiedliche Varianten, je nachdem, wie eng du dir eine Begleitung wünschst. Den Link findest du in meinen Shownotes und ich wünsche dir viel Freude dabei, die Beziehung und das Miteinander mit deinem Kind zu stärken.
Also, wenn du einen Gegenstand hast, von dem du nicht weißt, warum du den machst und du musst ihn aber machen, du hast keine Anknüpfung und dann geht's nur darum, dass du es machst, um einen Austauschwert zu erhalten und dieser Austauschwert sagt dir dann auch noch, dass du es nicht kannst, tja, dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dann ist Lernen verhindert. Und im schlechtesten Fall übrigens ist Lernen dann verallgemeinert verhindert. Denn je mehr Erfahrungen du darin hast, ich muss ja nur das sagen, was man mir vorsetzt, damit mir irgendeiner sagt, dass das nicht gelungen ist, desto mehr kommst du zu einer eigenen Perspektive. Lernen? Nee. Das ist das, wo ich mich abends hinsetze, irgendwas in mich reinschütte, dass ich dann am nächsten Tag ausschütte, was aber mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist natürlich für ein Land wie Deutschland, das nur Bildung hat, der extremst falsche Weg.
Ich war auch auf einer Waldorfschule, bin prinzipiell sehr gerne hingegangen. Für mich waren aber eben so Mathe die Dinger eher und ich habe sozusagen für mich, ich habe Faust und so gerne auseinandergenommen, aber ich habe dann gelernt, ich kann nicht schreiben. Ich habe immer freudig was abgegeben und dann diese roten Striche zurückgekriegt und hatte in meinem Kopf, ich kann nicht schreiben. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mein erstes Buch rausgebracht und der größte Schritt war, den Buchvertrag anzunehmen, um dieses über ich kann nicht schreiben zu machen. Als ich diesen Schritt gemacht habe, okay, ich nehme dieses Abenteuer an, war das Wichtigste sozusagen geschehen. Aber dieses mein Leben lang, okay, ich habe andere Stärken, ist okay, nicht jeder muss schreiben können, war sozusagen nicht mein allergrößter Holperstein für mein Leben und mein Lernen. Ich lerne weiter gerne, aber wirklich diesen Schritt zu machen, ich kann nicht schreiben und ich schreibe jetzt, ich bin Autorin, das war vorm Schreiben sozusagen die große Herausforderung, der große Lernprozess.
Ja, und das ist ja einer der Gründe, warum ich im Buch zum Beispiel auch über das Growth Mindset schreibe, weil gerade beim Schreiben, was ja die Artikulation von Gedanken ist, ist es besonders schwierig, selbst zu beurteilen, ob man jetzt was kann oder was nicht kann. Denn das Können selbst kannst du ja nur beurteilen mit den Mitteln, die du hast. Ja, also ich gebe ein Beispiel. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die in einer Prüfungssituation im Abitur eine schlechte Note bekommen und dann nicht verstehen, warum sie schlechte Note haben. Und dabei ist die schlechte Note, und nochmal, also ich habe ja gerade gesagt, was ich von Noten halte, aber dabei ist die schlechte Note eine Bestätigung dessen, was sie damit ausdrücken, wenn sie sagen, sie verstehen nicht, warum sie sie bekommen haben. Ne? So, also es ist ein bisschen kompliziert, aber letzten Endes, ne, ich kann ja nur auf der Grundlage dessen, welche Mittel ich zur Verfügung habe, meine Mittel auch beurteilen. Ne? Dass je mehr man macht und je mehr du zum Beispiel forscht, desto, das ist ja so ein bisschen auch dieses Problem des Dunning-Kruger-Effekts, ja. Also wissenschaftspopulistisch ein bisschen, aber es sagt aus, je weniger du über ein Thema weißt, desto mehr denkst du, dass du viel weißt. Und desto lauter könntest du sein. Wenn diejenigen, die am meisten wissen, zwar wissen, dass sie einiges wissen, aber auch viel mehr darüber Bescheid wissen, was sie alles noch nicht wissen. Ne? Und das führt dann zu so einem False Balancing, zu so einer falschen Abwägung, dass ein Wissenschaftler sich hinsetzt und sagt, ganz sicher können wir uns logischerweise nicht sein. Und irgendein Populist ist voller Überzeugung und er redet totaler Quatsch.
Das ist ja ein Thema auch mit Social Media gerade und wo unsere Kinder ganz viel Begleitung dann auch brauchen. Ja.
Voll, voll. Aber mir ist es so wichtig, dieses Wörtchen noch.
Ja.
Man kann Sachen immer noch nicht. Es gibt Beispiele von 80-Jährigen, die noch Klavier gelernt haben in 5 Jahren. Sind die danach Mozart? Nee. Aber darum geht es ja auch nicht. Ja, wenn du sozusagen die Relevanz von etwas, was du gerne tust, für dich selber erkennst, ist das Tolle ja. Das habe ich letztens besprochen, als es so ein bisschen um meinen Lebensweg ging. Ne? Und ich habe ja angefangen zu bloggen, das hat keiner gelesen. Dann habe ich irgendwie ein bisschen mehr gebloggt, das hat immer noch keiner gelesen. Irgendwann haben es dann mehr Leute gelesen und so weiter. Und ich habe gesagt, hätte ich jetzt keinen Spiegel-Bestseller geschrieben, dann würde ich immer noch bloggen. Und der Unterschied ist gar nicht so groß. Also ich habe den Schülern auch gesagt, wisst ihr, wenn man sich orientiert und findet, was man liebt, dann gibt's eigentlich nur, also wahrscheinlich gibt's mehr, aber ich überspitze mal. Es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn man etwas liebt, tut man's nicht nur gerne, sondern eigentlich auch mehr als alle anderen. Und wenn du etwas mehr und öfter als alle anderen tust, dann wirst du zwangsläufig besser. Das ist erstmal schön. Ne? Das ist so wie so ein Ronaldo, der sagt, ich glaube zwar, ich bin schon der Beste der Welt, aber ich bleib trotzdem jeden Tag 2 Stunden länger und üb Freistöße.
Ja.
Aber der Punkt ist eigentlich der, wenn du also mehr machst als alle anderen und öfter als alle anderen und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du damit auch Geld verdienst. Aber jetzt kommt's. Wenn das nicht so sein sollte, also du machst etwas, was du liebst und du verdienst damit nicht viel Geld, dann tust du trotzdem noch, was du liebst. Ja. Also das heißt, ist eine Win-Win-Situation und deshalb ist es eben so wichtig, dass sowas wie Potenzialentfaltung, Entscheidungsmöglichkeiten, Autonomie nicht hohle Phrasen bleiben, was Schulen angeht, sondern dass es eben diese Möglichkeiten auch gibt. Weil die Alternative ja nur ist, und die haben wir ja gerade so halb besprochen, die Alternative ist ja, dass ich mich entfremde von den Gegenständen des Lernens, dass ich mich von meinem eigenen Lernen entfremde. Und dass ich nach 13 Jahren und Tausenden von Stunden aus dieser Institution rausgehe und denke, nee, also auf Lernen habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und das ist individuell scheiße, aber das können wir uns als Gesellschaft auch nicht leisten.
Ja, absolut, ja. Was du mit der Relevanz beschreibst, ist ja genau bei mir mit dem Schreiben auch passiert. Mir war mein Thema dann so wichtig und es ist da halt eine Relevanz bekommen, dass ich dann sozusagen auch noch weitergegangen bin und dieses Wörtchen noch hinzugezogen habe. Und eben für mich war weiter noch die nächste Relevanz, dass ein Kind von mir genau in diesem Schulsystem gerade saß und ganz viel die Rückmeldung bekommen hat, du kannst das nicht. Und mein Kind kurz davor war sozusagen zu glauben, ich kann das nicht, das Lernen. Und da war tatsächlich eine Schraube, dass ich gesagt habe, guck mal, diese Note hatte ich in Deutsch. Und ich schreibe ein Buch.
Ja.
Und der andere Punkt war auch genau, was du beschreibst. Dieses Kind macht unglaublich gerne Sport. Und es macht viel Sport. Sehr, sehr viel Sport. Und dann hatte es da irgendwie gerade frisch den Handstand gelernt und Handstand-Liegestütz oder so. Und dann haben wir überlegt, wie oft hast du Handstand-Liegestütz gemacht, bis du es konntest? Und festgestellt, 700.000 Mal. Und dann haben wir überlegt, wie oft müsstest du die Englischvokabeln lernen, bis du es kannst? Und diesen Zusammenhang, dass eben auch natürlich über Sport war diese innere Drive und da diese 1000-fache Wiederholung und ich kann etwas lernen, wenn ich es viel mache, ist aber tatsächlich auch der Transfer rübergegangen, dass ich das doch noch kann. Es ist schwieriger. Die Bedeutung ist unterschiedlich, aber dieses Fixed Mindset, was entstanden ist in diesem Rückmeldung, das kannst du nicht, die Note stimmt nicht, ist tatsächlich da ein Stück wieder auch aufgebrochen worden.
Ja, das Interessante an diesem Growth Mindset und Fixed Mindset finde ich tatsächlich auch, dass das Gegenteil,
yeah.
Also ist ein bisschen kontraintuitiv, aber das gut gemeinte, boah, du bist ja echt ein Mathe-Genie, du hast ja richtig Talent, eben auch zum falschen Ausgang führen kann, ne? Weil dann plötzlich, also wenn man jemandem immer nur sagt, du kannst das, weil du hast so Talent, derjenige, wenn er zu irgendwas kommt, was er nicht sofort kennt, denkt, shit, ich bin doof. Ne? Und deshalb ist ja sozusagen die Betonung der Anstrengung immer so wichtig. Boah, da hast du dich wirklich angestrengt, das ist toll. Weil wenn man die Anstrengung lobt, und man könnte auch sagen, den Prozess lobt, dann führt es eben viel mehr dazu, dass du kannst es noch nicht, dass der Gedanke daran immer ist, okay, ich kann es noch nicht, das heißt, ich bin auf einer Schwelle, die ich dann aber auch überschreiten kann. Und das ist wichtig und deshalb ist es auch wichtig, dass das möglichst viele Lehrkräfte natürlich wissen und kennenlernen.
Ja, absolut. Und jetzt sind wir sozusagen schon haben wir die nächste Frage beantwortet, die ich eigentlich hatte, was können wir Eltern machen, um dieses Lernen unterstützen? Und das wäre ja etwas, diesen Prozess auch zu sehen und diese Anstrengungen, eine Schleife drumherum machen vielleicht. Oder was würdest du noch sagen?
Ja, genau. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Ich schreibe ja in dem Buch, habe ich tatsächlich auch die verschiedensten Strategien für das Lernen zu Hause, obwohl man dazu sagen muss, dass das ein bisschen widersprüchlich ist, weil meine Forderung selbst ja diejenige ist, dass das Lernen selbst in die Schulen muss.
Ja.
Ne? Also, und damit meine ich jetzt nicht, also haben wir ja gerade schon mal gesagt, so hier ist eine Strategie, so, und jetzt machen wir einfach den Stoff weiter, sondern der Prozess selbst muss eigentlich immer thematisiert werden. Aber weil ich weiß, dass das die Dinge halt sind, wie sie sind, ist es trotzdem ja wichtig, zum Beispiel zu wissen, weiß nicht, was kann ich denn machen, wenn es gerade mit den Hausaufgaben schlecht funktioniert, ne? Also dieses typische Beispiel, was Caroline von St. Ange, glaube ich, auch hatte, ne, ist so dieses Orte wechseln, ja, auf der Heizung, unterm Tisch. Denn Hausaufgaben sind ja auch ein Zwang. So. Und natürlich ist es irgendwie erstmal sinnvoll, dass man sagt, jetzt werden Hausaufgaben gemacht, jetzt ist Hausaufgabenzeit. Aber wir kennen das doch alle. Wenn wir die Steuer machen müssen und wir wissen, wir müssen sie machen und wir haben sogar Zeit theoretisch, so, dann fangen wir plötzlich an, unser Zimmer aufzuräumen, weil wir halt keinen Bock haben. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zuhörenden jetzt die Steuer unterm Tisch machen wollen, aber jedenfalls ist für das Kind jedenfalls eine Möglichkeit, etwas zu entscheiden, also in gewissem Sinne auch autonom zu sein. Und das ist ein wichtiger Punkt bei dieser Begleitung. Das andere, Growth Fixed Mindset hatten wir, das andere, den Fokus auch verschieben, ne? Also und das kann man in der Tat machen. Meine Tochter, die schreibt jetzt auch schon Tests und so, die ist in der dritten Klasse, ne? Und jetzt fangen natürlich alle an, über Noten zu reden. Und dann kommt auch irgendwie, kommt sie und sagt, Papa, was meinst du, was ich für eine Note habe? Und dann sage ich, das freut mich für dich. Wo ist es dir denn besonders, wo hast du es besonders gut gemacht? Da hast du ja aber auch dich echt nochmal hingesetzt. Und was hast du heute gelernt? Ist doch auch manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch gar nicht so ein Riesen-Act, ja, sozusagen diesen Fokus zu verschieben. Aber wir tendieren halt alle dazu, unsere eigenen Erfahrungen als normal anzunehmen. Ja, das ist ein ganz normaler Effekt. Normalität ist immer das, was man selber erlebt hat. Und manchmal muss man sich geradezu aktiv abtrainieren. Aber ich glaube daran, dass das schon, also dass das durchaus auch möglich ist.
Ja, für mich ist auch so, als Mama auch, also ich hatte vor der Einschulung meines ersten Kindes richtig Schiss. Und was aber für mich ganz wichtig war und uns auch prägt, ist, dass Lernen und Spielen nicht getrennt ist, sondern dass wir im Spielen ja eigentlich am lernbereitesten sind. Und dass wir sozusagen Lernprozesse wie beim Sport, wie beim Hobby, wie beim, ich weiß es nicht, Höhlen bauen, das sind ja auch Lernprozesse.
Absolut.
Dieser Flow. Und das ist, ich mich bemühe in unserem Leben, diese Wertigkeit für eine Mathearbeit lernen und zu lernen jetzt, das Sportlerkind lernt gerade ganz viel in der Küche. Kochen und so. Und dass das ja mindestens genauso ein Lernprozess ist.
Absolut.
Wo man all diese Schritte und diesen Flow und diese Anstrengung lernen kann, erleben kann eigentlich.
Ja, das ist gut, dass du es sagst. Ich schreibe an einer Stelle ja auch von jemandem, der das Konzept des Learning by Doing eigentlich erfunden hat, John Dewey. Und wie du es gerade sagst, Lernen hat ja viel mit Erleben zu tun. Ja, also selbst das, was ich gerade über Bodo Wartke und das Rhabarber-Gedicht gesagt habe, hat ja deshalb eine Anknüpfung, weil ich sozusagen als jemand, der dann irgendwie TikTok guckt, ne, als Kind oder Jugendlicher, das erlebt. Aber du hast recht, Erleben selbst ist als Lernprozess wahnsinnig wichtig. Und das ist auch so ein Problem, was ich angehe oder angehen möchte innerhalb des Schulsystems, nämlich dass ganz viele Lernprozesse in den Schulen nicht Priorität haben, weil sie eben nicht abgeprüft werden können. Also wir sprechen zum Beispiel immer von Demokratieerziehung. Aber was ist denn Demokratieerziehung? Als Lernprozess ist Demokratieerziehung die Möglichkeit, teilzuhaben. Also erst über das Erlernen, über die Aushandlung. Ich möchte was, du möchtest was nicht. Was machen wir denn jetzt? Kann man ja zu einem Erlebnis kommen, das dann sagt, okay, also das hier hat mit einem Austausch zu tun und Demokratie ist auch ein Austausch. Ja. Ich kann mich einfach auch hinstellen und sagen, wir machen das jetzt so. Also ihr seid jetzt bitte alle mal ruhig. Ja, hier habt ihr das Arbeitsblatt zur Demokratie, ihr gebt das ab und dann bewerte ich das. Also das wäre sozusagen die völlig widersprüchliche Art und Weise zu sagen, jetzt haben wir Demokratie gelernt. Ja, diktatorisch, wenn man so möchte. Und deshalb ist es wichtig, dass solche Prozesse in den Schulen auch ernst genommen werden.
Ja.
Genauso wie natürlich zu Hause auch, wie du das sagst. Und die Perspektive darauf, die ist ja auch wertvoll. Ja, zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe und das Kind ist zum Beispiel im Verein oder so, dann ist das nicht nur etwas, so jetzt kannst du aber nicht lernen, sondern das lernt. Ja, das lernt solidarisches Handeln, Partizipation, Aushandlung, Konfliktfähigkeit, Resilienz und die vielen anderen Dinge auch. Nur, ich wiederhole mich da, aber sowas muss in der Schule aus meiner Sicht natürlich auch noch einen deutlich größeren Platz einnehmen.
Also ich bin ja auch immer ein Fan von Handlungsmöglichkeiten. Also es ist super wichtig, dass Lehrkräfte, Schule sich damit auseinandersetzt, aber ich muss mich nicht komplett hilflos fühlen. Zum Schluss eine Frage noch. Du hast gesagt, wir Eltern, wir machen, was wir erlebt haben, irgendwie sowas. Und was sollten wir vermeiden zu Hause, um das Lernen nicht sozusagen zusätzlich zu behindern?
Ja, also ich glaube, was man vermeiden sollte, ist eben noch mehr Druck auszuüben, auch wenn das total nachvollziehbar ist. Ich meine, Eltern sind ja oftmals selbst in einer Drucksituation, ne? Also zu sagen, etwas verkürzt könnte man sagen, das Kind muss meinen Lebensweg auch gehen, denn rückblickend hat es ja genau so geklappt. Ja, kann schon sein, aber wir konzentrieren uns ja auch auf die Wege, die wir gegangen sind und nicht auf die, die wir hätten gehen können, aber nicht gegangen sind. Das heißt, das Leben ist grundsätzlich nicht linear. Man kann sowieso nicht alles vorausplanen. Ja? Wenn du dem Kind sagst, du musst Abitur machen, um dann Medizin zu studieren und übrigens, ich zwinge dich auch dazu, auf eine australische Uni zu gehen, kann das bis zu diesem, ich zwinge dich dazu, in die Uni zu gehen, funktionieren, bis das Kind sich in einen Backpacker verliebt, dort bleibt, heiratet und von der Hand in den Mund lebt. Jetzt mal einfach nur so als ein Beispiel. Das muss, wir können die Dinge vorausplanen, aber das muss nicht heißen, dass das so werden wird. Und unter der Perspektive ist Unterstützung wichtiger als Druck, ganz klar. Und wenn das heißt, dass das Kind mal auf die Fresse fallen muss, dann würde ich sagen, ja, dann heißt das, ja. Ich glaube aber, dass sozusagen so ein falsch verstandener Ehrgeiz eben zum Gegenteil führen kann. Dann hat das Kind vielleicht das Abitur, so, ja, und man hat es da gezwungen. Und ja, ich weiß, es gibt auch die Beispiele, wo die Kinder dann zurückblicken und sagen, Gott sei Dank wurde ich gezwungen, dies, das, ja. Also dieser Geiger, wie heißt der, Keith Garrett oder was, hat gesagt, er ist total dankbar dafür, weil jetzt ist er erfolgreich. Dafür hat er aber keine Kindheit gehabt. Also irgendein Tod stirbt man sowieso. Also das heißt, was ich sagen würde, ist Druck rausnehmen. Und Druck rausnehmen heißt aber auch nicht laissez-faire. Es heißt auch nicht so, oh ja, mach halt, was du willst. Ja, sondern zu sagen, ich stehe dir zur Seite. Wie kann ich dich unterstützen?
Ja, das wollte ich gerade sagen, ja.
Aber das ist was anderes als zu sagen, du machst immer noch die Hausaufgaben jetzt sofort, weil das ist mein Haus so. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und das andere, was wichtig ist, ist auch, ich meine, das ist geradezu etwas, was ich gesellschaftlich relevant finde, nicht nur von Elternseite, aber wir müssen zugewandt kommunizieren, wenn mit den Lehrkräften auch, ja, die stehen auch unter Druck, ja, und dann, wenn dann irgendwie das Kind sagt, das ist irgendwie scheiße und die Lehrkraft ist scheiße und so, kann das sein, ja, kann sein, aber ein zugewandtes Fragen ist gut. Wenn man auf 180 ist, kann man auch ChatGPT fragen, also man kann da auch sozusagen richtig, eine richtig böse Mail in ChatGPT schreiben und sagen, hier, mach das doch bitte für mich mal nett, ich bin gerade auf 180. Genauso, was sozusagen innovative Formen angeht, so die Lehrkraft, die macht irgendwas und die andere Klasse ist schon ein Kapitel weiter. Können Sie mir bitte sagen, warum die andere Klasse schon ein Kapitel weiter ist? Nee, weil was ist ein Kapitel? Ich arbeite gerade gar nicht mit dem Buch. Also was willst du mir sagen? Nachfragen. Mein Kind hat mir gerade gesagt, dass sie Sozialtrainings machen. Da bin ich doch jetzt sehr interessiert. Können Sie mir vielleicht sagen, was da so Ihr Gedanke hinter ist? So, ja. Ich meine, ich als Lehrer, aber ich unterrichte gerade auch nicht mehr so viel. Ich mache das sozusagen im Vorhinein. Also ich habe jetzt bald in der 10. Klasse in 2 Wochen eine Klassenarbeit, da werden die KI nutzen dürfen. Das wird jetzt sehr weit führen, aber ist trotzdem eine Klassenarbeit. Aber letzten Endes will ich die Diskrepanz zwischen dem, wie man heutzutage halt lernt, und dem, was dann in der Prüfung ist, will ich verringern. Weil ich irgendwie sage, es kann doch nicht sein, also dass wir Klassenarbeiten immer noch wie vor 50 Jahren schreiben. Aber da habe ich halt eine Mail geschrieben an die Eltern, um zu sagen, also ihre Kinder haben vielleicht schon gesagt, da ist irgendwie KI, vielleicht irritiert sie das, ich erkläre ihnen mal kurz meinen Ansatz. Ja, und dann natürlich mit dem Hinweis, also gerne können Rückfragen gestellt werden. Ja,
wer da auch nochmal mehr rein will, ich habe mit Saskia da auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Ich weiß die Nummer nicht, verlinke ich in den Shownotes. Absolut, genau, die Haltung und die Kommunikation da. Ja, wahnsinnig wertvoll reingekommen in dein Buch. Gibt es auf jeden Fall da noch mehr, wenn wir Eltern da auch mehr wissen wollen. Und auf jeden Fall, ich weiß, es hören mir ja auch Lehrkräfte zu. Da glaube ich allerdings, die kennen das Buch alles schon. Also Lehrkräfte, die den Podcast hören, kennen sicherlich dein Buch.
Alle weiß ich nicht. Genau, das Buch heißt Warum lernen, wie Schule in Zeiten von KI, Krise und sozialer Ungerechtigkeit aussehen.
Muss.
Also muss. Muss, ne? Man muss ja, wenn, dann muss man ja auch auf die Kacke hauen, geht ja nicht anders.
Ja, genau. Also Druck raus und müssen sie rein. Nee, alles gut. Magst du gerade noch eine Lernerfahrung vielleicht aus deiner Schulzeit mit uns teilen, die dich geprägt hat?
Ja, alles, was mit Theater zu tun hat, hat mich total geprägt und hat auch dafür gesorgt, dass ich ja jetzt selber seit mittlerweile 10 Jahren die Theater AG leite, die eigentlich sehr viel mehr ist als in Anführungsstrichen nur eine Theater AG. Ich glaube, es ist immer ein Missverständnis zu denken, dass es um die Aufführung geht. Die Aufführung ist eine Zielsetzung, aber letzten Endes ist der Weg so krass, ne, dass ich da irgendwie junge Leute sehe, die da als andere Menschen reingehen, wie sie nach einem Jahr wieder rausgehen, was Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Interpretation und vieles mehr angeht. Ich habe ja immer diese ganzen Theateraufführungen sehr geliebt. In der 8. Klasse haben wir das Fräulein von Scudery gespielt. Ja. Das Fräulein von Scudery, bei ihrem Namen fallen schwarze Schleier von meiner Seele und schöne lichte Bilder meiner glücklichen frühen Kindheit steigen in bunten, glänzenden Farben auf. Der Himmel selbst schreit ihren Namen, ich muss zu ihr. Ich kann das Zeug nur auswendig, weil es mich damals so bewegt hat. Und das ist ja eben genau das, worum es geht. Ne? Dieses Berührtsein, dieses Bewegtsein, das tatsächlich Bildung dann auch zum Herzen führt.
Das spüre ich gerade auch und denke sehr an mein 8-Klass-Spiel und 12-Klass-Spiel. Ja, wie schön. Kann ich gut nachfühlen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und dieses auch nochmal Gefühl und dieses Wissen rund ums Lernen.
Vielen Dank für die Einladung.
Was für ein spannendes Gespräch, und ich kann es so sehr sagen, wie wir das Lernen am meisten verhindern können, ist Druck. Bewussten Druck. Und ganz viel ist auch unterbewusster Druck. Und ich kann dir sagen, ich arbeite mit sehr vielen Eltern rund um die Schule. Gerade tut es mir wirklich sehr leid, dass ich gar nicht alles aufnehmen kann. Kinder, die Schule verweigern, Kämpfe um die Hausaufgaben. Und ein Punkt ist immer, dass wir liebevoll und doch sehr kompetent an deinen Druck kommen. Der Druck kann ganz individuell sein und der Druck kann auch sehr individuell aussehen. Das kann auch dahin aussehen, dass du jeden kleinsten Schritt ganz optimal vielleicht jetzt schon vorbereiten möchtest für die Schule. Mein Insider-Tipp, guck auf den Druck. Ich begleite dich gern auch dabei im nächsten Jahr. Nimm dir mit, was du dir mitnehmen kannst. Habt Spaß an der Anstrengung, am Lernen und wirklich trennt dieses schulische Lernen mit dem Lernen im Leben nicht so sehr. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt. Ich wünsche euch eine lernreiche Adventszeit. Wenn es den einen oder anderen Konflikt gibt, kann ich dir mein Buch noch ans Herz legen. Konflikte nutzen statt vermeiden. Advent, Weihnachten, da passieren manchmal Konflikte. Wir können auch sagen, wertvolle Wachstumsmomente oder Lernerfahrungen. Haben wir wieder eine Brücke zum Lernen geschlagen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, du dir was rausnehmen konntest, kommentier sehr gerne bei Spotify. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare und sonst lass mir gerne eine Bewertung da und teile diese Folge vielleicht mit jemand, dem diese das Wissen und diese Erinnerung auch nochmal, ja, für die wichtig ist und für die es einen Unterschied machen kann. Danke fürs Zuhören. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.